ORF Radio Salzburg, die Nachrichten. Es ist 13 Uhr.
Die Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungen gegen Georg Dornauer ein. Die EU-Arzneimittelbehörde gibt ein neues Alzheimer-Medikament frei. Im Nachrichtenstudio Konstantin Hahn. Gegen den Tiroler Noch-Landeshauptmann-Stellvertreter Georg Dornauer von der SPÖ wird jetzt in der Causa um das Jagdfoto mit Signa-Gründerin Benko ermittelt. Die Staatsanwaltschaft geht dem Anfangsverdacht nach, dass der Politiker trotz Waffenverbots einen Hirsch erlegt haben soll. Stefan Lindner berichtet.
Der politische Akt Dornauer wird mit seinem Rücktritt als Parteivorsitzender und Landeshauptmann-Stellvertreter im Dezember geschlossen. Der strafrechtliche Akt ist bekanntlich von Graz nach Innsbruck gewandert. Und da wird die Staatsanwaltschaft jetzt aktiv. Wegen des Bildes, das die Kronenzeitung am Montag veröffentlicht hat und das Dornauer mit Milliardenpleitier René Benko, einem Hotelier und einem erlegten Hirsch zeigt. Staatsanwaltsprecher Hans-Jörg Mayer.
Dieses Bild begründet den Anfangsverdacht, dass es sich beim Schützen, der diesen Hirsch geschossen hat, um Dr. Dornauer gehandelt hat. Entsprechend stellt er sich auf diesem Bild dar. Andererseits liegen eben eidesstattliche Erklärungen vor. Wir werden dennoch die Personen dazu befragen und vernehmen lassen.
Dornauer selbst hat bis zuletzt beteuert, nicht der Schütze gewesen zu sein. Geschossen wurde der Hirsch im September in einem Revier in der Steiermark, das offenbar Benkos Firmengeflecht zuzuordnen ist.
Nach seiner Bandscheibenoperation ist der Zeitplan für die Rückkehr von Bundespräsident Alexander Van der Bellen ins Amt weiter offen. Es gebe noch keinen konkreten Termin dafür, heißt es heute aus der Präsidentschaftskanzlei. Weiterhin sei geplant, dass die Abwesenheit nicht länger als 20 Tage dauert. Diese Frist läuft Ende kommender Woche ab. Bis dahin wird Van der Bellen von Bundeskanzler Karl Nehammer vertreten. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA empfiehlt nun doch die Zulassung eines neuen Alzheimer-Medikaments. Im zuvor erfolgten ersten Prüfverfahren war das Mittel abgelehnt worden, vor allem wegen möglicher schwerer Nebenwirkungen. Nun wurde die Empfehlung hinzugefügt, dass nur bestimmte Patienten für die Behandlung geeignet sind. Mehr von Barbara Reichmann.
Nur Personen mit einer milden Form von Alzheimer-Demenz können mit der neuen Medikation behandelt werden und Menschen, die bestimmte genetische Voraussetzungen haben, sagt Elisabeth Stögmann. Sie leitet die Ambulanz für Gedächtnisstörungen und Demenz am Wiener Allgemeinen Krankenhaus.
Menschen, die genetische Risikovariante ApoE4 entweder gar nicht tragen oder nur einfach tragen.
Denn wer zwei Kopien dieses Gens trägt, bei dem ist das Risiko für Nebenwirkungen besonders hoch.
Nämlich Hirnschwellungen und Hirnblutungen.
Bei der neuen Therapie handelt es sich um einen monoklonalen Antikörper. Die Substanz kann verhindern, dass sich Proteinablagerungen im Gehirn bilden.
Und da ist es so, dass die Menschen sich langsamer klinisch verschlechtern.
Die Behandlung ist allerdings sehr aufwendig. Der Zulassungsprozess dürfte bis etwa Mitte Jänner beendet sein. Danach könnte man bald mit der Behandlung beginnen, so die Medizinerin.
Das waren die Nachrichten mit Konstantin Hahn. Zum Wetter.
Da messen wir derzeit nur 0 Grad unter dem Nebel in Völkermarkt. Mit dem lebhaften Nordwestwind im Wiener Becken hat es 9, im sonnigen Lungau sogar bis zu 11 Grad. Und im Westen und Süden bleibt es meist sonnig. Von Salzburg bis Eisenstadt ziehen dagegen immer wieder Wolken durch. Regentropfen oder Schneeflocken fallen aber kaum noch. Morgen Samstag dann im Großteil Österreichs sonnig. Etwa in Oberösterreich und in Unterkärnten kann sich der Nebel aber zäh halten. Auch der Sonntag beginnt teils sonnig, teils nebelig. Im Lauf des Nachmittags zieht dann aber mit Westwind von Deutschland her die nächste Front auf. Die Höchstwerte am Wochenende meist 5 bis 12, in 2000 Meter 0 bis 6 Grad. Tendenziell etwas milder dabei am Samstag. So viel zum Wetter von Daniel Schlager.
Radio Salzburg Verkehrsinformation. Es ist 13.03 Uhr. Auf der L247 der Thomasbacher Straße gibt es eine Sperre zwischen Erlberg und Thomasbach wegen akut umsturzgefährdeter Bäume. Weichen Sie dort über die B311, die Pinzgauer Straße aus oder über das Ortsgebiet von Zell am See. Das gilt auch für Fußgänger und Radfahrer. Zwei Baustellenmeldungen noch. Die B311, die Pinzgauer Straße bei Schwarzach. Dort ist der Schönbergtunnel wegen Arbeiten gesperrt. Sie werden lokal umgeleitet. Und die L264 Stubachtalstraße. Zwischen Uttendorf und Schneiderau rechnen Sie dort wegen Hangsicherungsarbeiten mit Verzögerungen. Ansonsten keine Störungen gemeldet. Wir wünschen gute und sichere Fahrt.
Radio Salzburg.
Mittagszeit. Ihr Radio zum Mitreden. Mit Katharina Gazzoli.
Herzlich willkommen zu unserer Mittagszeit am Freitag, den 15. November. Ja, 40.000 Salzburgerinnen und Salzburger leben mit Diabetes. Österreichweit sind es 800.000 Menschen und die Zahl der Diabeteserkrankungen steigt jedes Jahr weiter an. Und oft hört man ja, wer Diabetes hat, ist selbst schuld, hat zu viel Zucker gegessen. Ist das so? Wie kann man vorbeugen und welche Mythen gibt es rund um die Zuckerkrankheit? Man unterscheidet ja zwischen Typ 1 und Typ 2 Diabetes. Bei Kindern und Jugendlichen ist es vor allem die Typ 1 Diabetes, eine Autoimmunerkrankung, bei der der Körper kein oder zu wenig Insulin produziert. Im Gegensatz dazu entsteht Typ-2-Diabetes durch falsche Ernährung und einen ungesunden Lebenswandel. Und viele Menschen wissen gar nicht, dass sie betroffen sind. Gestern war der Weltdiabetestag und noch bis morgen findet dazu die Jahrestagung der österreichischen Diabetesgesellschaft in Salzburg statt. Zu viel Zucker, zu wenig Bewegung, vor allem bei Kindern. Wie kann man diese Volkskrankheit in den Griff bekommen oder am besten sogar vermeiden? Rund um diese Krankheit, die Zuckerkrankheit, gibt es ja viele Mythen. Wir wollen heute darüber reden. Wie erkennt man die Symptome? Wie kann man vorbeugen? Wie integrieren Sie gesunde Ernährung im Alltag, in den Alltag? Und welche Zuckerfallen sind Ihnen bekannt?
Ihre Meinung ist gefragt. 0662 823 823 oder mittagszeit@orf.at.
Wir freuen uns auf Ihre Fragen, Ihre Erfahrungen rund um dieses Thema und wir, das sind heute einerseits Monika Bröder, sie ist die leitende Diätologin der Projektleitung Adipomed am Uniklinikum Salzburg. Herzlich willkommen, Frau Bröder, schön, dass Sie da sind.
Dankeschön.
Und an Ihrer Seite sitzt Dr. Lars Stechemesser, er ist von der Diabetesambulanz, ebenfalls an den Landeskliniken, Ernährungswissenschaftler dazu ausgebildeter. Schön, dass Sie da sind, Herr Stechemesser.
Grüß Gott, danke für die Einladung. Ich freue mich auf eine spannende Stunde.
Wir uns auch. Und vielleicht beginnen wir gleich, damit wir alle wissen, worüber wir genau reden, Herr Stechemesser. Nochmal an Sie die Bitte, die Unterscheidung, diese zwei Typen, Typ 1, Typ 2. Was sind die wichtigsten Unterscheidungen und wie sind die auch zahlenmäßig verteilt?
Es kam ja gerade schon auch in der Einleitung, dass es eben diese zwei großen Typen, Typ 1 und Typ 2 Diabetes gibt. Es gibt durchaus noch andere Möglichkeiten, wie man einen Diabetes mellitus bekommt. Der Diabetes selber ist eigentlich einmal nur charakterisiert mit einer Erhöhung des Blutzuckers. Und die Ursache für diese Erhöhung kann jetzt sehr unterschiedlich sein. Es können Erkrankungen von der Bauchspeicheldrüse sein oder es kann eben eine Zerstörung dieser insulinproduzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse sein, zum Beispiel durch eine Autoimmunerkrankung wie den Typ-1-Diabetes. Sie haben es angesprochen, oftmals kommt es im Kindes- oder Jugendalter erstmals zu dieser Erkrankung, aber es kann natürlich durchaus sein, dass Sie Erwachsenen gegenüber sitzen, die sagen, sie haben einen Diabetes, weil diese Patientinnen und Patienten natürlich, Gott sei Dank, auch oft in guter Gesundheit älter werden. Das heißt, nicht jeder, der auch mit 70 Jahren sagt, er hat einen Diabetes, hat sofort einen Altersdiabetes, einen Typ-2-Diabetes. 90% aller dieser Angesprochenen, man geht in Österreich von ungefähr 800.000 Menschen mit Diabetes aus, ungefähr 90% davon haben einen Typ-2-Diabetes und allein schon aufgrund dieser großen Menge ist es natürlich wichtig, über die Vermeidung dieser Erkrankung zu reden, über die Therapie zu reden. Ursächlich, Sie haben es angesprochen, ist schon auch oftmals der Lebensstil, wobei man schon lange nicht mehr der Meinung ist, dass sich der Großteil dieser Erkrankungen allein durch den Lebensstil speist, sondern wir wissen, durch eine familiäre Belastung, also durch eine genetische Belastung, haben manche Patientinnen und Patienten oder manche Menschen einfach ein etwas höheres Grundrisiko. Und ob es dann zur Erkrankung kommt, das hängt dann sehr wohl häufig mit Übergewicht oder krankhaftem Übergewicht mit der Adipositas zusammen. Und da kommt eben der Lebensstil natürlich, die Bewegung und die Ernährung dann mit ins Spiel.
Aber das heißt, die genetische Belastung spielt bei beiden Varianten, über die wir sprechen, eine Rolle, bei Typ 1 und Typ 2?
Es spielt bei beiden eine Rolle. Interessanterweise ist diese Belastung aber beim Typ-2-Diabetes sogar höher. Das ist nicht ein Gen, das hier verändert ist und weitervererbt wird, sondern es ist oftmals eine Kombination von Dutzenden Genen. Und da gibt es eben Konstellationen, die mit einem besonders hohen Risiko für Übergewicht und Diabetes einhergehen und andere, die das eben nicht haben.
Aber das heißt, man kann sagen, wenn Typ-2-Diabetes in der Familie vorkommt, gilt es besonders wachsam zu sein. Man ist quasi schon
disponiert. Auf jeden Fall. Das ist sowohl die Vorbeugung seiner Erkrankung als dann auch eben dieses Wachsamsein, dieses Nachschauen. Da sind wir dann, sei es bei der gesunden Untersuchung, Vorsorgeuntersuchung, einfach dieses Alertsein, Wachsamsein, Nachschauen, ob denn vielleicht schon ein Diabetes oder eine Vorstufe, ein sogenannter Prädiabetes vorliegt.
Diätologin Monika Bröder, Sie arbeiten ja fast täglich mit den
verschiedenen Formen von Diabetes. Kann man das dann so einfach zusammenfassen? Was sind denn die, ja, die Ursachen oder die Faktoren, die wirklich einen, sagen wir jetzt mal, Typ-2-Diabetes begünstigen, bedingen in der Ernährung? Ist das nur der Zucker oder lässt sich das so einfach formulieren?
Also das ist oft der Glaube von Betroffenen oder das wird auch manchmal so erklärt, sie haben zu süß gegessen, sie haben zu viel Zucker gegessen und deshalb ist jetzt diese Zuckerkrankheit da. Es ist natürlich nicht nur der Zucker, es ist einfach generell diese Überernährung, die einfach durch diesen westlichen Lebensstil, den wir ja sehr modern seit Jahrzehnten haben, Essen ist überall verfügbar, schnell verfügbar und die Überernährung und das zu viel ist es einfach, was es am Ende ausmacht durch die Gewichtszunahme, zu der es kommt, verschiebt sich so diese Sensibilität der Insulinwirkung, also der Körper braucht dann immer mehr Insulin, dass er den Zucker verstoffwechseln kann und irgendwann jetzt so ganz abgekürzt erklärt, schwächt das die Bauchspeicheldrüse und man wird zuckerkrank, dann fallen die erhöhten Werte auf. Also zwar ganz einfach abgekürzt, aber das Übergewicht ist so ein Treiber von diesem Diabetes. Wie schon angesprochen, bekommt jetzt nicht jeder Mensch an Diabetes, der Übergewicht hat oder Adipositas. Umgekehrt ist es aber ganz ein wichtiger Faktor, den man einfach berücksichtigen soll, vor allem wenn man weiß, in der Familie gibt es den Diabetes, dann soll man da wachsam sein und eigentlich den Fokus eher darauf legen, dass man sagt, gut, nicht nur der Zucker ist es, ich schaue, dass ich meine Ernährung, meinen Lebensstil so verändere, dass ich mein Körpergewicht beeinflusse, entweder dass ich eben normalgewichtig bleibe, weil es dieses Risiko gibt, oder wenn ich Übergewicht habe, dass ich jetzt schaue, wie kann ich, was kann ich tun, damit ich abnehme. Und da muss man nicht immer das perfekte Normalgewicht erreichen, sondern jedes Kilo ist da wertvoll. Also das merkt man auch dann immer gleich bei der Diabeteseinstellung.
Sie geben uns da sicher im Laufe der Sendung noch hilfreiche Tipps, wie man das angehen kann und auch auf Dauer halten kann. Aber fest steht, es ist eine starke Verbindung mit Übergewicht vorhanden, was Diabetes
genau,
Typ 2 betrifft.
Genau, aber eben nicht nur durch den Zuckerkonsum, sondern einfach die Überernährung, Fett, zuckerreiche Ernährung, wobei es natürlich bei jedem individuell ist. Es gibt auch die schlanken Menschen mit einem Typ-2-Diabetes, aber das sind schon die Minderheit von allen Betroffenen.
Vielleicht noch mal ganz kurz, können Sie sich jetzt aussuchen, wer die Frage beantwortet. Das haben wir noch nicht genau gesagt, vielleicht so einfach wie möglich. Was passiert jetzt genau im Körper? Was wird nicht aufgenommen? Was wird nicht oder doch zu viel? Herr Stechemesser?
Wir reden jetzt einmal über den Typ-2-Diabetes. Wir können gerne über andere Typen dann später auch noch diskutieren. Beim Typ-2-Diabetes ist es am Anfang der Erkrankung üblicherweise so, dass meist bedingt eben durch das angesprochene Übergewicht der Körper unempfindlich wird auf die Insulinwirkung. Und da reden wir vor allem von der Leber, wir reden von der Muskulatur und vom Fettgewebe. Das heißt, für dieselbe Wirkung und damit der Blutzucker im Normalbereich bleibt, benötigen diese Menschen mit dieser Insulinresistenz, nennen wir das, also Unempfindlichkeit aufs Insulin, mehr Insulin. Das heißt, am Anfang der Erkrankung, wenn wir das messen, sehen wir sogar ein Überangebot an Insulin. Und im Laufe der Zeit schafft die Bauchspeicheldrüse das nicht mehr, dieses Überangebot an Insulin zu produzieren. Und der Körper ist aufgrund dieser Unempfindlichkeit dann nicht mehr in der Lage, den Blutzucker im Normalbereich zu halten. Und der Blutzucker steigt an. Und dann reden wir von einem Diabetes. Und im Verlauf der Diabeteskarriere kann es dann auch bei diesen Menschen mit Typ-2-Diabetes sein, dass wir von außen Insulin zufügen müssen. Am Anfang der Diabeteserkrankung werden üblicherweise aber Medikamente und Lebensstilmaßnahmen gesetzt, die dafür sorgen sollen, dass diese Unempfindlichkeit aufs Insulin wieder besser werden und die Patienten vom Blutzucker und vom Gewicht nach unten kommen.
All das werden wir auch noch besprechen. Muss man dann ein Leben lang spritzen? Wie kann man vorbeugen? Was sind die Symptome genau, falls Sie da vielleicht auch Unsicherheiten haben bei sich selber? Wie integrieren Sie denn die gesunde Ernährung in den Alltag, meine Damen und Herren? Welche Zuckerfallen sind Ihnen bekannt? Welche Fragen oder Erfahrungen haben Sie rund um das Thema Diabetes? Wir freuen uns auf Ihre Anrufe oder E-Mails 0662 823 823 oder gerne auch per Mail an mittagszeit@orf.at.
Everything.
Volkskrankheit Diabetes. Gestern war der Weltdiabetestag. Grund für uns heute darüber zu sprechen in unserer Mittagszeit. Wie behandeln, wie vermeiden, wie erkennt man die Symptome und was gibt es eben zur Behandlung zu sagen? Als erstes begrüßen wir den Herrn Peter Torgele aus Zell am See, ruft er uns an. Herr Torgele, herzlich willkommen bei uns in der Mittagszeit.
Ja, herzlich willkommen in Salzburg.
Grüß Gott.
Ich habe die heuer wie Blutuntersuchung war, ich festgestellt worden, dass ich Diabetes 2 habe. Und dann hat mich die Ärztin ins Krankenhaus geschickt, zur Diabetesambulanz. Und die haben mich dann mit Tabletten eingestellt und es passt eigentlich. Nur muss ich halt jetzt jeden Tag einmal in der Früh, nächsten Tag Mittag und nächsten Tag auf die Nacht messen. Ich stiche mir über den Finger. Und eine Frage ist, die Pads, was es gibt, was auf die Handtaufe gibt, ob die auch von der Krankenkasse gezahlt werden.
Die kennen wir alle vom Sehen, auch früher Kolleginnen in der Schule zum Beispiel hatten eben diese Pickel, diese Pflaster oben. Wir fragen gleich den Dr. Lars Stechemesser. Herr Torgele, würde ich vorschlagen. Stechemesser, zahlt das die Kasse?
Super Frage und ich bin mir sicher, dass Sie nicht der Einzige sind, der uns zuhört und sich das fragt. Sie haben es ja bereits gesagt, Sie messen im Moment blutig den Zucker. Das ist gut und sinnvoll, weil wir zwar zwischendurch bei den Kontrollen einen sogenannten Langzeitzuckerwert messen können, der uns einen Durchschnitt der Zuckerwerte gibt, aber so diese Dynamik im täglichen Alltag können wir damit nicht abbilden. Und wenn Sie eben mal in der Früh, mal Mittag, mal am Abend nachschauen, dann kriegt man über die Wochen einen ganz guten Überblick und weiß, ob diese Medikamente, die Sie haben, plus eben den Lebensstil, ob das dann funktioniert oder nicht. Sie haben angesprochen, es gibt neben der blutigen Messung auch die Möglichkeit, den Zucker im Gewebe zu messen. Das sind diese Sensoren. Von außen sieht man oft wirklich nur wie so ein kleines Pflaster. Die meisten tragen das am Oberarm. Es gibt auch welche, die am Bauch getragen werden. Und die haben zum einen den Vorteil, dass man sich nicht immer in den Finger stechen muss. Und zum anderen den Vorteil, dass man nicht nur punktuell diese Werte bekommt, sondern auch Werte über die Nacht, tagsüber, vorm Essen, nach dem Essen, wirklich über 24 Stunden die Werte hat und für uns als betreuendes Team den großen Vorteil, dass wir diese Werte dann auch über die letzten Wochen anschauen können. Sie haben einen kritischen Punkt schon angesprochen. Nicht alle bekommen diese Sensoren von der Krankenkasse erstattet. Nur Patientinnen und Patienten mit einem Diabetes und einer mehrmals täglichen Insulintherapie bekommen im Moment von der Krankenkasse diese Sensoren erstattet. Alle anderen werden so wie Sie im Moment diese Blutzuckermessungen durchführen und je nachdem, welche Therapie man hat, ob man einmal am Tag ein Insulin hat, ob man Tabletten hat mit dem Risiko für Unterzucker, bekommt man eine gewisse Menge an diesen Messstreifen erstattet und kann dann mit seinem Diabetesteam ausmachen, wie man die am sinnvollsten einsetzt.
Das heißt aber auch eine gewisse Kritik zu hören, auch seitens aus medizinischer Sicht über die Versorgung, über die Prävention werden wir auch noch sprechen, ob da denn noch Aufholbedarf besteht in vielen Bereichen. Aber Herr Torgele, Sie haben uns gesagt, Sie kommen ansonsten ganz gut zurecht mit der Diagnose und jetzt mit dem Vorgehen. Haben Sie denn auch Ihre Ernährung geändert oder haben Sie da vielleicht auch Fragen an die Frau Bröder?
Ich habe schon ein bisschen die Ernährung umgestellt. Ab und zu überkommt es mich dann, da sind einmal so 6 Faschingskropfen wieder einmal dabei, aber das merkt man beim Zucker ganz erheblich.
Wir fragen die Frau Bröder, ob das denn schlimm ist, solche Ausreißer. Und Herr Torgele, vielen Dank für Ihren Anruf und liebe Grüße nach Zell am See. Frau Bröder, natürlich geht es uns allen so, immer wieder mal ein Ausreißer. Wie gefährlich oder wie heikel ist denn das, wenn man die Diagnose Diabetes 2 hat?
Also das, denke ich mal, ist ganz ein wichtiger Punkt, das anzusprechen, weil man braucht sich jetzt, und das ist überhaupt nicht Sinn der Ernährungstherapie, man braucht sich nicht und soll sich nicht vor süßen Sachen fürchten. Das ist dann immer mit schlechtem Gewissen verbunden, man hat den Genuss nicht mehr dabei. Viel gescheiter ist es, wie der Herr Torgele das jetzt auch gesagt hat, dieses Ab und zu etwas Süßes zu essen und das dann einfach zu genießen, im Wissen, wie es sich auf den Blutzucker auswirkt. Das weiß ich in dem Moment, aber ich kann zum Beispiel damit verbinden, dass man weiß, ich mache am Nachmittag heute einen langen Spaziergang oder ich bin ohne das Sportliche, mache an diesem Tag sportlich, gleicht das irgendwie aus, dass sich die Blutzuckerwerte wieder gut stabilisieren. Und dieses Gelegentliche ist nicht das Thema. Und es ist auch immer sehr sinnvoll, sich dann zu überlegen, was ich mir an Süßem gönne, weil da gibt es große Unterschiede, wie sich die einzelnen Süßigkeiten auswirken jetzt auf den Blutzucker. Ist noch einmal relevanter, rede ich von einem Typ-1-Diabetes oder rede ich von jemandem, der einen Typ-2-Diabetes hat und für den soll er eigentlich das im Vordergrund stehen, dass er gelegentlich was Süßes isst, dann weiß, wie er das gut kombinieren kann, vielleicht von den Mahlzeiten, als jetzt dieser eine Genussmoment, den soll er genießen.
Und sicher auch vielleicht ein bisschen bedenken, raffinierter Zucker oder andere Formen Zuckerersatz. Ist das auch eine Möglichkeit, sich da ein bisschen zumindest zu helfen oder einzuschränken?
Mhm. Also was man prinzipiell bedenken sollte, ist, dass diese Zuckerersatzstoffe oder Austauschstoffe immer ein bisschen eine Hinkebeinlösung sind, sage ich. Weil die haben auch gewisse Nebenwirkungen zum Teil. Wenn es Zuckeraustauschstoffe sind, sind es Zuckeralkohole wie Xylit oder Mannit und die können auch abführend wirken. Und Süßstoffe, die jetzt künstlich hergestellt sind als Alternative, haben eine sehr hohe Süßkraft. Das heißt, man bleibt, wenn man das immer als Ersatz nimmt, schon auch auf diesem Süßgeschmack haften. Und das Ziel soll ja eigentlich sein, weniger vom Süßen zu essen. Da kann man durchaus den ganz normalen Zucker auch in die Ernährung verpacken. Da ist es eher wichtig zu wissen, was esse ich zur Mahlzeit. Wenn ich den Zucker alleine habe, zum Beispiel durch ein Getränk, durch ein süßes Getränk, durch einen frisch gepressten Apfelsaft, wo man vielleicht glaubt, der ist sehr gesund und aus dem eigenen Garten, das hat eine viel größere Auswirkung momentan auf den Blutzucker, als ich esse jetzt den Apfel zum Beispiel in Verbund mit einem Joghurt. Dann habe ich einen Eiweiß- oder Fettanteil im Essen und das macht ganz einen anderen Blutzuckeranstieg.
Über die verschiedenen Formen und auch über den versteckten Zucker werden wir sicher gleich noch sprechen. Jetzt begrüßen wir aber zunächst den Herrn Auinger. Er sagt, die Menschen sollten sich einfach mehr bewegen. Herzlich willkommen, Herr Auinger, in der Mittagszeit.
Schönen guten Nachmittag.
Ihnen auch.
An die Runde.
Danke.
Wenn ich so eine Sendung höre, erst einmal freue ich mich, dass sowas gesendet wird. Das müsste man vielleicht bei dieser Woche und den Leuten einmal erklären. Die Fettleibigkeit, das kommt ja nicht, das ist ja zum wenigsten Teil angeboren, sondern das ist ja selbst gemacht. Wenn man sich nicht bewegt und nur, das muss man dann schon so sagen, wenn das so aufgeht, ist, nur frisst und den Körper nichts, wenn man arbeitet und man sich bewegt und den Muskel trainiert, und zwar den Muskel so trainiert, dass man schwitzt und aufbaut, ist der Muskel das einzige Gerät am Körper, was den Zucker frisst. Dann brauchst du nichts anderes. Fertig. So eindeutig ist das zum Sagen.
Und ich nehme an, Herr Auinger, Sie sind selber sehr sportlich. Sie schauen sehr drauf, dass Sie sich fit halten. Ist das richtig?
Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich bin heute bis zum letzten Sonntag 150 Mal am Berg gelaufen. Ich tue Berg laufen.
Okay. Mal.
Und wenn man dann das überhört, wie arm die sind. Die sind ja nicht arm. Die machen sich ja den Schaden selber. Wenn ich mit 14 Jahren, 15 Jahren, 16 Jahren 100 Kilo habe, da stimmt ja was nicht.
Schauen Sie denn auf Ihre Ernährung, Herr Auinger, oder können Sie dann demnach auch essen, was Sie wollen?
Ich esse, was ich will. Mhm. Ich trinke, was ich will, ich esse, was ich will. Du musst nur deinen Körper so treten und den Muskel so aufbauen, dass du es wieder verbrennst. Mhm. Der Muskel frisst den Zucker. Ende.
Herr Auinger, vielen Dank. Wir fragen unsere Mediziner und die Diätologin, was Sie dazu sagen. Aber danke für Ihre Meinung, Ihre Schilderung und liebe Grüße und alles Gute beim nächsten Berglauf.
Was diese Menschen für einen volkswirtschaftlichen Schaden uns anrichten, an Therapien und alles, die Leute können normal gestraft.
Ein Aspekt, den man immer wieder gerne hört, nehmen wir mit auf. Herr Auinger, vielen Dank für Ihren Anruf bei uns in der Mittagszeit. Herr Dr. Stechemesser, ja, eine kecke These, würde ich sagen, oder einfach auch die Meinung vom Herrn Auinger. Die Menschen sind zu einem großen Teil selbstverantwortlich. Ich nehme an, man kann doch von gewissen genetischen Dispositionen sprechen. Beziehungsweise, wie beurteilen Sie auch die Ernährung im Allgemeinen? Hat das mit der sozialen Schicht auch zu tun? Kann man dazu etwas sagen?
Da sind ja wahnsinnig viele Stichworte jetzt gefallen und ich würde versuchen, das eine nach dem anderen ein bisschen aufzunehmen. Wir haben es ja ganz am Anfang in der Einleitung gesagt, es ist definitiv so, dass bei vielen Übergewicht, Adipositas und der Typ 2 Diabetes eine gewisse genetische Basis hat, aber das halt dann, ob das zum Tragen kommt, der Lebensstil, und da gehört, auch wenn wir heute einen Schwerpunkt auf die Ernährung haben, natürlich auch die Bewegung dazu. Es ist super, wenn, wie der Herr Auinger sagt, er die Möglichkeit hat und auch fit genug ist, diese Bewegung zu machen, dann ist es gut und kann eben verhindern, dass man übergewichtig wird und einen Diabetes entwickelt. Viele unserer Patientinnen und Patienten sind aber in einer Situation, wo sie das vielleicht auch aus anderen Gründen, sei es Gelenksbeschwerden, sei es Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sei es Lungenerkrankungen, nicht in dem Ausmaß machen können. Sie haben auch den Punkt angesprochen, eine gewisse soziale Komponente kommt sicherlich dazu. Da redet man über eine Gesundheitskompetenz der Menschen. Da redet man eben einfach auch um finanzielle Aspekte, die bei der Ernährung und bei der Bewegung, bei den Möglichkeiten, Sport zu betreiben, mit hineinfließen. Und wie so oft, auch in der Medizin ist es keine Ja-Nein-Frage, sondern ja, die Bewegung hat einen großen Einfluss und auch in der Therapie dann unserer Menschen mit Typ-2-Diabetes, wo wir das einsetzen. Aber es ist, wollte eigentlich dem Herrn Auinger sagen, ich widerspreche nicht direkt, aber im letzten Statement muss ich widersprechen, dass einfach die meisten Menschen mit Typ-2-Diabetes da allein selbst schuld sind. Dem können wir nicht zustimmen. Ein großer, auch gesundheitspolitische Frage ist das, weil das natürlich auch sehr kostenintensiv ist. Und deshalb ist auch von der österreichischen Diabetesgesellschaft immer die Bestrebung, wirklich auch die Prävention, also die Vermeidung dieser Erkrankungen wirklich voranzutreiben, weil man damit wirklich Geld sparen könnte.
Stichwort eben die volkswirtschaftliche Belastung. Was man allerdings sagen muss, ist, dass sich die Zahlen ja in den vergangenen zwei Jahrzehnten nahezu verdoppelt haben. Also da ist viel zu tun in Richtung Prävention, in Richtung Aufklärung, auch schon im Vorfeld. Frau Bröder, das machen Sie ja fast jeden Tag, aber Sie beobachten auch, dass sich einfach einige Menschen schwerer, andere leichter tun, auch mit Gewicht und ähnlichen Themen. Das ist einfach so in Ihrer Arbeit, nehme ich an.
Genau so ist es. Und wie der Dr. Stechermesser schon gesagt hat, da waren auch für mich sehr viele Stichworte dabei, wo man viel diskutieren könnte. Ich bin auch gar nicht der Meinung, dass prinzipiell jeder Mensch selber an seine Erkrankung schuld ist. Wir sehen in der Praxis ganz viel, dass die Leute was machen möchten, die sind motiviert. Oftmals fehlt so auch aus der Lebensgeschichte heraus, so wo fange ich an, oder auch so viele Menschen, und gerade wenn es um Übergewicht geht, leben sehr viel mit Schuldzuweisung, dass sie selbst schuld sind, und das bringt einen nicht in die besten Lage, um wirklich motiviert eine Lebensstilveränderung anzugehen. Also wir versuchen da eher förderlich zu sein, klären wirklich auch auf über dieses genetische Risiko, und dann muss man einfach wirklich im Positiven rangehen und beraten und, wie gesagt, auch motivieren über jedes Kilo, das man verliert. Und ich sehe es auch so, wir haben schon ein starkes Gegengewicht zu unserem, was wir selbst bewirken können als Einzelperson. Das ist, sage ich jetzt, die Lebensmittelindustrie zum Beispiel auch, das Überangebot an Ernährung. Man kriegt leichter an einer Straßenecke eine Leberkässemmel zu essen oder Ball Frankfurter, also jetzt wirklich eine ausgewogene Mahlzeit. Also wir haben ein riesen Überangebot, und damit zurechtzukommen, ist schon auch ein gesellschaftlicher Auftrag, ein politischer Auftrag, da gute Strukturen zu schaffen.
Mhm. Womit wir auch wieder beim versteckten Zucker sind, und der Herr Auinger hat ja auch eine Sache noch angesprochen, die Ernährung und die Ernährungsgewohnheiten. Die beginnen ja schon sehr früh. Auch darüber werden wir noch sprechen, welche Aufgabe wir auch alle haben, unseren Kindern bereits gesunde Ernährung nahe zu bringen. All das, meine Damen und Herren, besprechen wir hier gleich nach den Nachrichten. Bleiben Sie uns bitte in den Leitungen, die jetzt schon drin sind, und alle, die noch anrufen möchten, sehr gerne unter 0662 823 823, oder schreiben Sie uns ein E-Mail an mittagszeit@orf.at. Bei uns geht's hier gleich weiter nach den Nachrichten.
Radio Salzburg, die Nachrichten.
Um 13:30 im Nachrichtenstudio ist Tanja Gelecki. Die 35.000 Salzburger Handelsangestellte planen jetzt Kampfmaßnahmen. Konkret sollen die bei einer Betriebsrätekonferenz kommenden Mittwoch beschlossen werden. Grund für den Schritt ist das Scheitern der dritten Lohnverhandlungsrunde im Handel gestern Abend. Die Arbeitgeber haben da eine Lohnerhöhung von 3,1% geboten, allerdings im Rahmen eines Zweijahresabschlusses, der für kommendes Jahr 0,5% zusätzlich zur rollierenden Inflation vorsieht. Die Gewerkschaft fordert 4,8% mehr Lohn für heuer. Das ist 1% über der Jahresinflation. Die Salzburger Sparkasse war bisher schon eine 100% Tochter der Erste Bank. Jetzt wird sie mit der Ersten komplett fusioniert, und zwar bis Herbst 2025. Dadurch sollen Verwaltung und Management verschlankt werden, teilt die Erste heute in einer Aussendung mit. Die Marke Salzburger Sparkasse bleibe bestehen, am Filialnetz soll sich nichts ändern und auch das Personal soll gehalten werden. Die Salzburger Sparkasse war bis in die 90er Jahre mehrheitlich im Besitz der Stadt Salzburg. Die musste die Bank dann wegen erheblicher Finanzprobleme verkaufen. Richtig und selbstbewusst zur Wehr setzen. In der Stadt Salzburg gibt es heute Abend wieder ein Selbstverteidigungstraining, speziell für Frauen, wie Peter Obermüller berichtet.
Im Rahmen des Projektes Bewegte Stadt zeigt ein Selbstverteidigungstrainer, wie sich Mädchen und Frauen vor Übergriffen schützen könnten. Das Training durch den Thai-Boxer ist dynamisch und interaktiv. Dabei sollen die Teilnehmerinnen lernen, schnell und effektiv zu reagieren, wenn es darauf ankommt, wenn sie bedroht werden. Ziel des kostenlosen Kurses ist, Selbstschutzfähigkeiten zu verbessern. Mit einer Kombination aus praktischen Techniken und mentaler Stärke vermittelt der Profi nicht nur körperliche Verteidigungsmethoden, sondern auch, wie das Selbstbewusstsein gestärkt werden kann, um sich in gefährlichen Situationen sicherer zu fühlen. Heute Abend ist wieder ein Training ab 18 Uhr im Sportzentrum Nord. Auch kommenden Freitag gibt es einen Kursabend.
Berichtet Peter Obermüller. Damit noch zu den Wettersichten. Am Nachmittag scheint oft die Sonne. Nach und nach kommt auch im Norden die Sonne heraus. Bei Höchstwerten zwischen 2 und 9 Grad. Morgen Samstag scheint nach Auflösung lokaler Nebel- und Hochnebelfelder häufig die Sonne. Am längsten trüb bleibt es wieder im Norden des Flachgaus. In der Früh zwischen minus 7 und 0 Grad. Die Höchstwerte erreichen 2 bis 10 Grad. Am Sonntag zunächst ähnlich wie am Samstag. Im Tagesverlauf ziehen dann aber vermehrt Wolken durch, die sich am Abend verdichten. In der Früh zwischen minus 8 und plus 1 Grad. Die Höchstwerte erreichen 4 bis 11 Grad.
Radio Salzburg Verkehrsinformation. Gleich ist es 13.33 Uhr auf der L247 der Thomasbacher Straße. Gibt es eine Sperre zwischen Erlberg und Thomasbach wegen Umsturz gefährdeter Bäume? Weichen Sie über die B311, die Pinzgauer Straße und das Ortsgebiet von Zell am See aus. Das gilt auch für Fußgänger und Radfahrer. Eben B311 Pinzgauer Straße bei Schwarzach. Eine Baustellenmeldung. Der Schönbergtunnel ist wegen Arbeiten gesperrt. Sie werden lokal umgeleitet. Und noch eine weitere Baustellenmeldung für die L264, die Stubachtalstraße. Zwischen Utendorf und Schneiderau rechnen Sie dort wegen Hangsicherungsarbeiten mit Verzögerungen. Ansonsten keine Störungen gemeldet. Wir wünschen gute und sichere Fahrt.
Radio Salzburg.
Mittagszeit. Ihr Radio zum Mitreden. Mit Katharina Gazzoli.
Herzlich willkommen bei der zweiten Hälfte unserer Mittagszeit am Freitag, den 15. November, ein Tag nach dem Weltdiabetestag. Unser Thema heute: Volkskrankheit Diabetes. 40.000 Salzburgerinnen und Salzburger leben mit Diabetes. Österreichweit sind es sogar rund 800.000 Menschen und die Zahl der Erkrankungen steigt jedes Jahr weiter. Man hört ja oft, wer Diabetes hat, ist selbst schuld und hat einfach zu viel Zucker gegessen. Ist das so? Wie kann man vorbeugen? Welche Mythen gibt es rund um die Zuckerkrankheit? Und vor allem, welche Erfahrungen haben Sie, meine Damen und Herren? Wie kann man vorbeugen? Wie integrieren Sie die gesunde Ernährung in Ihren Alltag? Und welche Zuckerfallen sind Ihnen bekannt? Unser Thema heute in der Radio Salzburg Mittagszeit. Mit uns und mit Ihnen diskutieren Monika Bröder. Sie ist Diätologin am Uniklinikum Salzburg. Schön, dass Sie da sind, Frau Bröder.
Dankeschön für die Einladung.
Und an Ihrer Seite sitzt Dr. Lars Stechemesser von der Diabetesambulanz und dem Diabeteslabor, ebenfalls in den Landeskliniken. Ernährungswissenschaft, Herr Stechemesser, schön, dass Sie da sind.
Hallo, dankeschön.
Und wir gehen gleich wieder mitten rein. Die Leitungen glühen hier bei uns. Als nächstes begrüßen wir den Herrn Heinz K. aus Salzburg, ruft er an und hat eine konkrete Frage zu seinen Zuckermessungen. Herr K., herzlich willkommen in unserer Mittagszeit.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Meine Frage, ich habe nüchtern Blutzuckerwerte so um die 135, 140. Wenn ich dann nach dem Frühstück, nach 2 Stunden nach dem Frühstück, ist der Wert bei 125, 110. Was bedeutet das? Ist da in der Nacht, ein Problem oder wie schaut das aus?
Wir geben die Frage gleich weiter an den Herrn Dr. Stechemesser. Herr Dr. Stechemesser, kann man das einschätzen, diesen individuellen Fall? Haben Sie dazu etwas zu sagen?
Ja, danke schön. Ihnen ist da schon etwas aufgefallen, das eigentlich sehr typisch ist, egal ob jetzt für die Anfangsstufe des Diabetes oder eine Vorstufe, den Prädiabetes. Ihnen ist aufgefallen, dass der morgendliche Blutzuckerwert erhöht ist und da beginnt in den frühen Morgenstunden und auch in der Nacht schon die Leberzucker auszuscheiden und dadurch kommt es zu einer Erhöhung des Blutzuckers. Da spielen Hormone eine Rolle, die dem Insulin entgegenwirken und es kann sogar die paradoxe Situation eintreten, so wie Sie es auch berichten, dass man nach einer Mahlzeit, wenn man dann nach 2 Stunden den Blutzucker kontrolliert, sogar niedriger ist als eben vor dieser Mahlzeit. Und es kann sogar sein, dass dieser Blutzuckerwert etwas sogar noch weiter absinkt, weil man eben in einer Situation ist, wo man durch diese Unempfindlichkeit aufs Insulin, die wir in dem ersten Teil vorhin angesprochen haben, sogar mehr Insulin ausscheidet und dadurch diese paradoxe Situation entsteht. Das heißt, es ist möglich, so wie Sie es beschreiben, ob das jetzt dann unter Umständen schon behandlungswürdig ist, hängt auch vom sogenannten Langzeitzuckerwert ab, den wir sowohl für die Diagnose des Typ-2-Diabetes heranziehen, als auch für die Therapieentscheidung. Das heißt, da wäre in Ihrer Situation, wenn das nicht so, sowieso schon der Fall war, der Hausarzt oder die Hausärztin erster Ansprechpartner, um da zu schauen, haben Sie nur in Anführungszeichen ein erhöhtes Diabetesrisiko oder liegt hier schon eine Erkrankung vor?
Ja. Mein Langzeitwert ist zwischen 6 und 6,3.
Genau. Dann sind Sie in besten Händen, weil dort eben schon Kontrollen durchgeführt worden sind und das ist ein Wert, wenn Sie das noch ohne Medikamente erreichen, wo man einfach diese Kontrollen weiterführen wird, wo man schauen wird, dass das nicht schlechter wird, aber das ist ein Langzeitzuckerwert, mit dem wir in den meisten Fällen, das gibt es ein paar individuelle Betrachtungen, natürlich das Alter spielt rein, andere Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nierenerkrankung und so weiter, wo man dann meistens mit so einem Langzeitzuckerwert unter 6,5 recht zufrieden ist.
Herr K., konnten wir Ihre Frage beantworten?
Ja, vielen Dank. Das hat mir sehr geholfen.
Wunderbar, schön. Vielen Dank. Danke für Ihren Anruf.
Danke.
Danke. Als nächstes begrüßen wir die Frau Brigitte Neuper aus der Stadt Salzburg, ruft Sie an und hat eine konkrete Frage zu Ihrer Situation mit Prädiabetes, soweit ich das sehe. Herzlich willkommen, Frau Neuper, in der Mittagszeit.
Ja, grüß Gott, ich hätte jetzt generell eine Frage für den Körper. Die Risiken, die sind ja eigentlich bekannt beim Diabetes. Jetzt trifft man oft Leute, die sehr wohl Diabetes haben und essen, sagen, mein Gott, das macht ja gar nichts. Ich nehme einen Tag Tablette und Spritze und dann passt wieder alles. Der andere, so wie wir versuchen es mit Diät und verzichten auf einiges, kommt man sich aber manchmal unter Anführungszeichen auch etwas dumm vor, wenn man auf vieles verzichtet und der andere sagt, er lebt genauso gut, er nimmt halt Tabletten oder spritzt. Also ist das für den Körper gleich die Wirkung auf Risiken hin, ob ich jetzt mir versuche, Diät zu halten oder ob ich sage, na gut, ich nehme Tabletten und dann passt es auch wieder.
Frau Neuper, vielen Dank für diese sehr konkrete Frage, die wir gleich weitergeben an Diätologin Monika Bröder. Und Frau Bröder, vielleicht an dieser Stelle auch, weil wir es kurz angesprochen haben, die verschiedenen Phasen der Diabeteserkrankung. Das beginnt ja mit Prädiabetes, vielleicht können Sie das auch noch mit einfügen.
Ja, was die Frau Neuper angesprochen hat, das ist oft was Klassisches, so im Denken. Sie haben natürlich völlig recht, Frau Neuper, dass man prinzipiell mit der Ernährungsveränderung, mit dem Ernährungsstil und auch mit der Bewegung da den größten Hebel in der Hand hat. Also da sind sich auch alle Fachgesellschaften und es wird Ihnen dann auch jeder Arzt zu sagen, dass die Ernährung an sich, wenn Sie da es schaffen, eine gute Ernährung reinzubringen oder vielleicht haben Sie das ja auch, das weiß ich jetzt ja gar nicht, oder wenn man sich bewegt, wenn man es schafft, abzunehmen, wenn man Übergewicht hat. Da ist die Ernährung schon das Medikament und völlig ohne Nebenwirkungen. Ja, das vielleicht als Beisatz. Medikamente, die notwendig sind, die sind natürlich nie zu hinterfragen. Aus dieser Sicht auch wichtig natürlich. Also da sollte man jetzt nie sagen, ich setze ein Medikament ab, weil ich löse das jetzt über die Ernährung. Das ist keine gute Idee. Genauso wenig wie es eine gute Idee ist, sich nur auf die Medikamente zu verlassen. Weil der Lebensstil steuert auch im Alltag wahnsinnig viel mit, eben durch ausreichend Bewegen kann ich meinen Zucker unmittelbar senken und das ist irrsinnig wichtig. Und auch, was esse ich jetzt konkret? Ich werde immer Blutzuckerspitzen auch haben, wenn ich jetzt viel Süßes esse. Und diese Schwankungen sind auf Dauer auch nicht günstig und das Medikament kann den Lebensstil nicht ersetzen.
Also selbst mit Tabletten gilt es da, die Balance zu halten?
Auf jeden Fall.
Und welche Phasen gibt es denn da im Laufe der Erkrankung?
Also was jetzt schon angesprochen worden ist, dieser Prädiabetes, wo quasi erstmals Werte auffallen, erhöhter Nüchternzucker, aber der HbA1c ist noch normal, sowas zum Beispiel. Das ist eigentlich genau dieser perfekte Moment, wo man mit Ernährungsumstellung, mit Ernährungsbewegung jetzt wahnsinnig viel machen kann. Man weiß auch wenn der Diabetes natürlich schon da ist in den ersten Jahren, da hat man die größte Chance, durch Ernährungsstilveränderung den Diabetes auch in einer Remission sozusagen zu bekommen. Wenn man Übergewicht hat und man schafft es abzunehmen, dann können diese Symptome auch wieder verschwinden. Da ist die Ernährung wirklich die beste Wahl, Mhm. Und nicht zu sagen, es ist ja nur ein Prädiabetes, es ist ja nur ein leichter Alterszucker. Also diese Meinungen sind überholt.
Mhm. Ja, Volkskrankheit Diabetes, wie man vorbeugen kann, welche Symptome es gibt, Ihre Fragen und Erfahrungen rund um dieses Thema, die Zuckerkrankheit. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe, Ihre Meinungen unter 0662 823 823 oder gerne auch per E-Mail an mittagszeit@orf.at. All jene, die jetzt schon in den Leitungen sind, bleiben Sie uns bitte dran. Zuckerkrankheit, Diabetes, unser Thema heute in der Radio Salzburg Mittagszeit am Freitag, den 15. November. Die Symptome, die Ursachen, wie man vorbeugen kann, welche Erfahrungen Sie damit gemacht haben, meine Damen und Herren. All das besprechen wir heute hier bei uns in der Mittagszeit mit Diätologin Monika Bröder und Dr. Lars Stechemesser von der Diabetesambulanz an den Landeskliniken. Als nächstes begrüßen wir Frau Leitner. Sie ruft uns an. Herzlich willkommen in der Mittagszeit, Frau Leitner.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich möchte nur einen Beitrag sagen. Der Herr Auinger hat zuerst gesagt, er geht so oft am Berg und die sind alle selber schuld. Mein Mann hat Diabetes, der arbeitet sehr viel, der steht um 2 in der Früh auf, kommt auf die Nacht um 5 Uhr heim. Der ist gestraft genug, weil er keine Zeit hat zum Berg gehen. Also da frage ich mich jetzt, was der Herr Auinger arbeitet.
Mhm. Das hat Sie geärgert praktisch, also die Aussage, ja, man müsse sich nur mehr bewegen. Genau. Und ja. Sie sagen, viele haben dafür gar nicht die Zeit, können ihren Lebenswandel nicht immer
richtig.
So. Mhm. Ich verstehe. Ja, Frau Leitner, vielen Dank für diese Anregung. Wir haben, danke vielmals. Wir werden das hier gleich noch diskutieren, weil das ist ja ein soziopolitisches Thema mehr oder weniger auch. Und eben, wie man sich's leisten kann, sich gesund zu ernähren, viel Bewegung, viel Sport zu machen. Vielleicht haben wir da auch noch Tipps von Ihnen, Frau Bröder, wie man es in kleinen Einheiten trotzdem dosieren kann. Wir haben aber auch noch ein E-Mail bekommen von der Frau Glück. Sie schreibt uns, sie macht derzeit einen Kurs bei der ÖGK betreffend Diabetes. Sie beobachtet, dass eben viele übergewichtige Menschen oft auch im Beruf nicht die Zeit haben, im Alltag, in der Familie mit Kindern nicht die Zeit haben, in Ruhe zu kochen, auf Fertiggerichte zurückgreifen, die eben bekanntlich extrem viel Zucker enthalten. Man muss nochmal in die Lebensmittelgeschäfte schauen und man müsste bei der Lebensmittelindustrie anfangen und eben sich fragen, wie viel Zucker da in den Speisen versteckt wird. Wir haben das ja vorher schon angesprochen. Stichwort auch eine Zuckersteuer. Das hört man ja auch immer wieder, Frau Brüder. Wie schwierig ist das? Sie haben das schon angesprochen. Das ist einfach heutzutage sehr schwierig, auch sich gesund zu ernähren.
Im Grunde ist es, kann es auch sehr einfach sein. Es wurde gerade angesprochen, man hat nicht immer die Zeit, auch wirklich zu kochen für die Familie. Das ist verständlich, ja. Es muss auch nicht immer gekocht werden, ja. Man kann genauso gut tolle zusammengestellte kalte Jause zum Beispiel machen, indem man einfach schaut, welche Brotauswahl, was gebe ich aufs Brot drauf und was ganz besonders wichtig ist, immer viel Gemüseanteil. Es gibt so dieses berühmte Teller-Mahlzeiten-Prinzip. Das kann man eigentlich auf alle Mahlzeiten umlegen, wenn man sich einen Teller vorstellt und die Hälfte von dem, was ich bei dieser Mahlzeit esse, sollte Gemüse oder Salat sein, in der Form, wie ich es gern mag, ja. Und ein Viertel circa eine Kohlehydratquelle, sprich Brot. In dem Fall wäre es besser Vollkornbrot. Also alles, was Vollkorn ist, geht langsamer ins Blut über. Das ist auch bei Beilagen so. Und das Gemüse unterstützt da, dass der Blutzucker langsamer steigt. Und ein wichtiger Teil ist auch immer noch ein bisschen eine eiweißhaltige Speise dabei. Das ist das Viertel, das übrig bleibt am Teller. Und eiweißreiche Lebensmittel sind zum Beispiel jetzt Fleisch oder auch Käse, Joghurt, Topfen. Und wenn man dieses Bild so vor Augen hat mit diesem Teller, dann kann ich meine Mahlzeiten da sehr vielseitig gestalten. Denke jetzt zum Beispiel an ein Müsli mit Vollkornhaferflocken und an Apfel, habe ich eine perfekte, gesunde Mahlzeit und es ist kein aufwendiges Kochen. Und wenn ich wenig Zeit zum Kochen habe, dann kann ich einmal machen, zum Beispiel was mit Ei und vielleicht nehme ich dann statt normale Nudeln Vollkornnudeln und jetzt fehlt mir noch diese große Gemüseteil, da mache ich mal eine große Schüssel Salat dazu. Also man soll dieses Tellerprinzip vor Augen haben und mal überlegen, wie man die Mahlzeiten vielleicht umgestalten kann.
Setzt aber voraus, dass man sich das auch für die Arbeit vielleicht schon vorbereitet, also das wäre empfehlenswert. Mhm. Und mit den Kindern, weil jetzt, wenn Sie die Vollkornnudeln erwähnen, ja, die bringe ich bei meinen nicht mehr durch. Das heißt, man muss da eigentlich so früh wie möglich anfangen. Ist aber auch wieder eine Kostenfrage letztlich oder ist das, kann man das so über den Kamm nicht scheren?
So kann man es nicht über den Kamm scheren. Mit den Kindern ist es einfach immer so, wenn man von klein auf eine gesunde Ernährung vorlebt, dann greifen sie irgendwann drauf zurück. Vollkornnudeln ist jetzt ein Klassiker, wo viele sagen, das mag ich nicht. Und da gibt es auch Flexibilität. Also wenn man jetzt sagt, ich mag keine Vollkornnudeln, ich mag keinen Naturreis, dann muss man einfach vor Augen haben, mit einem großen Salat- oder Gemüseanteil, also so zwei Faust voll bei einer Mahlzeit dabei, kann ich diese Ballaststoffe, die mir jetzt durchs Vollkornprodukt fehlen, auch wieder aufwiegen. Ja.
Der zweite Punkt, der auch angesprochen wurde, auch vorher schon in der Diskussion, war die Bewegung, wie man die in den Alltag integrieren kann. Viele sagen, sie haben auch nicht die Zeit, arbeiten von früh bis spät. Dazu möchte ich gerne die Frau Liane Herzgsell begrüßen aus der Stadt Salzburg. Sie selber ist seit 2005 Diabetikerin Typ 2, sagt aber, sie ist sportlich und schlank und hat keine familiären Vorbelastungen. Herzlich willkommen, Frau Herzgsell, bei uns in der Mittagszeit.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Jetzt seit 2005. Ganz überraschend haben sie bei mir Zucker festgestellt, Diabetes 2. Und ich habe mich dann irgendwie ein bisschen umgestellt, habe also angefangen mit Dinkel zu machen und Vollkorn. Das war alles nicht tragisch bei mir, weil meine Großmutter war eine Kräuterhexe. Bei uns hat es nur lauter Kräuter gegeben. Und in der ganzen Familie hat es nie Diabetes gegeben. Gar nichts. Mhm. Und ich bin mit 4 Jahren schon in die Sportunion gekommen, war dann als Schülerin Landesmeisterin und ich frage mich, was der Herr Auinger glaubt, nur mit der Bewegung, dann waren alle total gesund. Mhm. Dann hätten die Ärzte eh nichts zu tun. So ist das auch nicht. Weil Bewegung ist bei uns in der Familie immer, immer der Gewinn. Mein Langzeitwert ist immer gleich auf 5. Mhm. Ganz egal.
Also das heißt, okay, bei Ihnen war das total überraschend, Frau Herzgesell. Sie sind ja eben körperlich fit, sagen Sie selber, waren das zeitlebens und haben auch keine Vorbelastung. Wir fragen zu diesem speziellen Fall auch unseren Mediziner, den Herrn Dr. Stechemesser, nach. Aber vielen Dank, dass Sie uns Ihre Erfahrungen geschildert haben. Ihre Ernährung haben Sie aber trotzdem natürlich umgestellt dann. Und das hat Ihnen auch gut getan, so wie
etwas.
Ich das jetzt... Frau Herzgesell, vielen Dank für Ihre Schilderung und Ihren Anruf. Danke vielmals. Herr Stechemesser, wir haben es vorher schon angesprochen. Es gibt diese Fälle, die sportlich sind und es trotzdem bekommen. Und vielleicht auch noch zur Debatte, die jetzt entbrannt ist hier rund um die Bewegung, die verständlicherweise entbrannt ist, weil nicht jeder das sich so einteilen kann. Was empfehlen Sie da? Was haben Sie da für Tipps, wie man es trotzdem ein bisschen in den Alltag integrieren kann?
Ja, danke. Auch das waren jetzt wieder mehrere Punkte, die wir gern aufgreifen wollen. Wir haben ganz am Anfang ja grob unterschieden zwischen diesen verschiedenen Diabetestypen. Wir wissen aber in den letzten Jahren aus sehr guten Untersuchungen, dass wir auch innerhalb dieser sehr heterogenen Gruppe des Typ-2-Diabetes sehr unterschiedliche Typen haben. Das ist wissenschaftlich gut untersucht. Das kann man am Alter, am Gewicht, aber auch an manchen Laborparametern ganz gut anschauen. Es gibt eine große Gruppe, die eben Typ-2-Diabetes genannt wird, wo eben dieser genetische Hintergrund plus Lebensstil, Übergewicht die Hauptrolle spielt. Aber es gibt eben auch andere Untergruppen und da kann es durchaus sein, dass ohne familiäre Belastung und ohne Übergewicht es auch zu einem Typ-2-Diabetes kommt. Je schlanker die Menschen sind und trotzdem einen Diabetes bekommen, umso weniger spielt dieses angesprochene Übergewicht und die Unempfindlichkeit aufs Insulin eine Rolle, sondern dann gehen wir davon aus, dass durch welchen Grund auch immer, da gibt es eine ganze Reihe und ich gehe davon aus, dass das bei der Anruferin auch untersucht worden ist, dass die Bauchspeicheldrüse sonst gesund ist, aber es kommt offensichtlich zu einem Insulinmangel. Und bei all diesen Typen ist es aber so, dass eben individuell sowohl die Medikamente dann besprochen werden müssen, als auch die Empfehlungen für Ernährung und Bewegung. Und Sie haben es angesprochen, es gibt natürlich, wenn wir uns diese Empfehlungen, die Leitlinien anschauen, gewisse Empfehlungen, die wir allen geben, aber wir versuchen dann schon auf die individuelle Situation einzugehen. Also wir haben es gesagt, das Alter, die zusätzlichen Erkrankungen, was kann der Patient machen, was kann die Patientin machen und was möchte sie auch machen? Weil die Anruferin hat es angesprochen, wenn da irgendein bestimmte Sportart schon vielleicht von Jugendalter im jungen Erwachsenenalter gerne gemacht worden ist, dann kann man dort nachhaken. Man kann diese klassischen kleinen Schritte im wahrsten Sinne des Wortes gehen, dass man halt nicht mit dem Auto den Einkauf macht, wenn es möglich ist, oder halt vielleicht zu Fuß geht, statt mit dem Lift zu fahren. Wir sehen das auch im Krankenhaus, die Mensa ist im dritten Stock und da sind durch die Arbeitsmediziner verschiedene Poster gestaltet worden, wo die Kolleginnen und Kollegen animiert werden sollen, doch zu Fuß zum und vom Essen zu gehen, also so diese kleinen Schritte. Und man sieht schon auch, wie kontrovers das diskutiert wird jetzt auch bezüglich der Bewegung. Ja, das ist manchmal schwierig zu integrieren und wir haben es ja angesprochen, nicht nur irgendwelche Begleiterkrankungen, sondern auch die familiären Umstände. Es ist die Arbeitssituation angesprochen worden, es sind schon auch finanzielle Aspekte angesprochen worden. Deshalb ist es so wichtig, auch ein interdisziplinäres Team zu haben, eben aus Diätologen, Diabetesberaterinnen und Ärzten, dass man halt für jeden Patienten irgendwo die Lösung finden, die dann auch passt. Weil das Ziel sind ja nicht irgendwelche Laborwerte zu verbessern, sondern das Ziel ist, die Lebensqualität dieser Menschen so zu verbessern. Auch das Thema vorhin, nehme ich jetzt lieber eine Tablette mehr oder weniger, spielt damit rein.
Wir kommen da gleich noch drauf zu sprechen. Da geht es nämlich auch um die Versorgung. Haben alle Menschen in allen Bezirken die gleichen Möglichkeiten, quasi Diätologin und Hausarzt zu kombinieren? Das wird unsere Schlussfrage sein. Zunächst begrüße ich aber noch die Frau Elisabeth Barth aus St. Johann, ruft sie uns an, mit einer konkreten Frage an Frau Bröder. Herzlich willkommen, Frau Barth, bei uns in der Mittagszeit.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich hätte eine Frage. Frau Bröder, wie ist es, wenn man zum Beispiel hat, relativ viel Allergien hat, Lebensmittelallergien? Ist man da eher gefährdet für den Zucker oder weniger?
Also,
für Diabetes?
Das ist mir überhaupt nicht bekannt. Ich schaue zum Dr. Stechemesser, der schüttelt auch den Kopf. Also wenn man Lebensmittelallergien hat oder Allergien, hat man kein höheres Risiko für Diabetes. Man kennt das aus anderen Autoimmunerkrankungen, wie zum Beispiel der Zöliakie, da ganz gehäuft vorkommen, dass man einen Typ-1-Diabetes entwickelt. Aber mit Allergien gibt es da keinen Zusammenhang.
Frau Barth, haben Sie Vermutungen, haben Sie Symptome, die Sie skeptisch machen? Oder?
Ja, ich merke immer, wenn ich zu viel Zucker kriege, da merke ich sehr wohl, dass mir nicht gut geht, dass ich eben relativ beschwindel und Bauchschmerzen habe und einfach, dass mir eigentlich nicht wirklich gut geht. Ich habe es zwar jetzt in Salzburg durch die Allergieambulanz testen lassen und auch mit dem Zöliakie-Kit, aber da ist eigentlich nichts rausgekommen, dass ich jetzt da irgendwie...
Aber dann fassen wir für Sie und für alle nochmal zusammen, welche Symptome denn vielleicht ein Alarmsignal sein könnten. Vielen Dank für Ihre Anregung und vielen Dank für Ihren Anruf, Frau Barth.
Dankeschön.
Danke vielmals. Dankeschön. Ja, die Frage geht an Sie beide. Wir bleiben gleich noch bei Ihnen, Frau Brüder, aus Ihrer Erfahrung täglich mit eben Betroffenen. Was sind Symptome, wo Sie jedem raten, ein bisschen wachsamer zu sein, vielleicht sich einmal checken zu lassen? Was sind so die Grundsymptome?
Also ein klassisches Symptom ist, wenn die Leute sagen, sie haben plötzlich sehr viel Durst und müssen viel harren lassen. Das ist ein klassisches Symptom, dass der Blutzuckerwert erhöht sein kann. Das sollte man sich unbedingt anschauen, insbesondere wenn es jetzt kleine Kinder auch betrifft, die plötzlich sehr, sehr viel trinken, ungewöhnlich viel, dann kann das ein Hinweis sein, wo wir als Diätologinnen dann hellhörig werden und auch sagen, bitte vom Arzt abklären lassen. Ansonsten fällt der Zucker über die Ernährung an sich sehr wenig auf. Also überhaupt der Typ-2-Diabetes, das spürt man nicht, das kommt schleichend und es ist oftmals auch ein Zufallsbefund. Es ist eher ein Typ-1-Diabetes, der sich dann, wie geschildert, bemerkbar macht.
Diese Fragen sind auch per E-Mail gekommen. Ich hoffe, wir haben da einen großen Teil beantwortet. Und ja, Herr Dr. Stechmesser, wie geht es dann weiter? Was passiert, wenn das unerkannt bleibt? Und was kann man auch zur Dunkelziffer sagen? Wie viele Menschen haben vielleicht einen Diabetes und wissen es nicht einmal?
Also Sie haben ja schon auch diese vermuteten 800.000 Menschen mit Diabetes in Österreich angesprochen. Wir vermuten, dass ungefähr 100.000 bis 250.000 unentdeckte Menschen mit vor allem Typ-2-Diabetes in Österreich leben. Und die können wir, solange sie eben keine Symptome haben, nur durch ein breites Screening erreichen. Und das ist üblicherweise die Anlaufstelle Hausärztin, Hausarzt, wo zum Beispiel im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung der Blutzucker und seit Neuestem auch relativ leicht dieser Langzeitzuckerwert kontrolliert werden kann. Und ganz wichtig, dass man diese Menschen eben rechtzeitig aus dem Dunkeln holt, die Diagnose stellt, weil wenn eben über längeren Zeitraum die Blutzuckerwerte zu hoch sind, dann kann es eben zu Problemen an den Gefäßen kommen, in weiterer Folge ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall, Nierenerkrankungen und Erkrankungen zum Beispiel an Durchblutung, Füße, Nerven etc. sein. Und damit das nicht auftritt, wollen wir die Erkrankung möglichst frühzeitig erkennen.
Also lieber auf Verdacht einmal mehr abchecken lassen und vielleicht abschließend noch die Versorgung. Wir haben es angesprochen, da gibt es einige Wünsche auch seitens der Mediziner, dass das vielleicht mehr interdisziplinär verknüpft wird, dass da vielleicht auch mehr Vorsorge gefördert wird.
Also so wie wir jetzt gemeinsam auch hier sitzen können, danke nochmal für die Möglichkeit, arbeiten wir eben auch im Spital, gibt es die Möglichkeit in Diabeteszentren so gut zusammenarbeiten. Aber was wir nicht haben, ist diese interdisziplinäre Zusammenarbeit im niedergelassenen Bereich, eine langjährige Forderung von Diabetesgesellschaft und Diätologenvereinigung, dass auch im niedergelassenen Bereich die Möglichkeit besteht, auf Kosten der Krankenkasse Diätologie Beratung zu bekommen.
Dr. Lars Stechemesser, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Monika Bröder, Diätologin vom Uniklinikum. Vielen Dank für diese spannende Sendung. Danke vielmals.
Sehr gerne.
Meine Damen und Herren, alle in den Leitungen, die heute nicht drangekommen sind, es tut mir leid, unsere Sendezeit nähert sich schon dem Ende. Wir wünschen Ihnen in jedem Fall einen schönen Nachmittag heute noch, ein schönes Wochenende. Hier übernimmt gleich meine Kollegin Iris Köck. Und wir sehen uns gerne in Salzburg heute, wenn Sie mögen.
ORF Radio Salzburg, die Nachrichten. Es ist 14 Uhr.
Zahlungen in den Insolvenzentgeltfonds stark zurückgegangen. Tausende illegale Bergleute in einer südafrikanischen Goldmine versteckt. Im Nachrichtenstudio Konstantin Hahn. Wenn ein Unternehmen wie Kickerliner Insolvenz anmeldet und laufende Ausgaben nicht mehr finanzieren kann, bezahlt der Insolvenzentgeltfonds die Löhne und Gehälter der Beschäftigten. Finanziert wird der Fonds durch eine Abgabe der Unternehmen. Vanessa Gruber und Hanna Sommersacher haben nachgefragt, wie es um den Fonds bestellt ist.
Die Einnahmen des Insolvenzentgeltfonds sind in den vergangenen Jahren stark gesunken. Das kritisiert das gewerkschaftsnahe Momentum-Institut. Zuletzt sind 137 Millionen Euro an Unternehmensbeiträgen eingezahlt worden, drei Viertel weniger als noch vor 10 Jahren. Oliver Pizek von Momentum warnt:
Ich sehe den Fonds langfristig zumindest nicht gut aufgestellt, wenn es jetzt zu einer Serie von größeren Firmenpleiten kommen würde.
Der Geschäftsführer des Fonds, Wolfgang Pfabigan, beruhigt: Zwar seien die laufenden Einzahlungen gesunken, insgesamt sei der Topf aber gut ausgestattet.
Es gibt ausreichend Mittel, um hier die laufenden gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen, nicht nur heuer, sondern auch in den nächsten Jahren.
Falls nötig, seien also die Gehälter und Löhne der Beschäftigten bei Kicker-Leiner und auch anderer insolventer Unternehmen abgesichert.
Die von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ersuchte Auslieferung vom FPÖ-Parteichef Herbert Kickl dürfte eine Mehrheit erhalten. Auf Anfrage signalisieren die SPÖ und die Grünen, dem Auslieferungsbegehren zuzustimmen. Grund des Ersuchens sind Vorwürfe des Verdachts der Falschaussage im U-Ausschuss zum rot-blauen Machtmissbrauch und eine Anzeige durch den Ex-ÖVP-Abgeordneten Andreas Hanger. Ein Bergbaudrama hält derzeit ganz Südafrika in Bann. Im Kampf gegen illegalen Bergbau hat die südafrikanische Polizei vor 4 Wochen eine offiziell verlassene Goldmine abgeriegelt. Bis zu 4000 Menschen sollen sich seitdem ohne Zugang zu Nahrung und Wasser unter Tage befinden. Aus Angst vor einer Festnahme weigern sie sich, die Mine zu verlassen. Tim Kuppal berichtet.
Südafrikas Nachrichtensender berichten seit Tagen live von der stillgelegten Goldmine in Stilfontein, 150 Kilometer südwestlich von Johannesburg. Polizeisprecherin Linda Maith:
Es ist nicht so, dass wir die Mine abriegeln. Wir stoppen Nahrungs- und Wasserlieferungen, um die illegalen Bergarbeiter zu zwingen, rauszukommen.
Die Lage in der Mine dürfte unterdessen stündlich dramatischer werden. Ein freiwilliger